Als Geschela 1999 diese Klasse in New York gelehrt hat, war gerade Geshe Lhota zu Besuch. Und Geshe Lhota ist Ken Rinpoches Neffe. Er ist mit 7 ins Kloster eingetreten und Ken Rinpoche hat ihn damals dann unter seine Fittiche genommen. Und Geshe Lhota hat Ken Rinpoche auf seiner Flucht nach Indien begleitet und hat dort dann geholfen, Serra aufzubauen. Und Geshe-la war während dieser Übersetzung zutiefst gerührt und hat erzählt, dass er Geshe Lhota sehr viel zu verdanken hat. Also Geshe-la hat Geshe Lhota übersetzt. Und Geshe Lhota hat ihm beigebracht, wie man sein Mönchsgewand trägt und er hat ihn ordiniert und er hat ihn mit seinem ersten Debattenlehrer zusammengebracht und ihn ernährt in Serra bis zu seinem Geshe-Abschluss. Und Geshe Lhota hat gesagt, dass er sehr glücklich ist, dass es so viele fleißige und ernsthafte Dharma-Schüler gibt. Und er gibt uns den Rat, die Belehrungen nicht runterzuschlingen, wie ein Hund, der hungrig alles frisst, was er kriegen kann. Sondern wir sollten alles genau prüfen, als würden wir sehr teuren Schmuck kaufen. Er zitiert die Schriften, in denen es heißt, schneide es, überprüfe es, examiniere es mit Feuer und gehe sicher, dass es richtig ist. Selbst, so sagt er weiter, wenn wir das Dharma nur in diesem Leben anwenden würden, müssen wir es genau überprüfen. Aber das ist nicht der Fall. Dharma hat Einfluss auf viele Leben. Und deshalb müssen wir es besonders genau überprüfen und sehen, dass wir gutes und reines Dharma gelehrt bekommen. Und die Tatsache, dass unsere Übertragungslinie es ermöglicht, den Dharma von einem Larampa Geshe aus Tibet zu studieren, der noch im alten Tibet sein Geshe-Studium abgeschlossen hat und dann nach Amerika kam, ist ein großes Glück. Geshe Lhota sagt, obwohl ihr nicht im Kloster seid, habt ihr die Möglichkeit, den perfekten Dharma zu studieren in seiner reinsten Form. Und das Wichtigste ist, dass ihr lernt, auf richtige Weise Zuflucht zu nehmen. Seine größte Hoffnung ist, dass ihr die Wirkweise von Karma studiert und die Ergebnisse von Karma und dass ihr dann weitergeht und euch entwickelt und darüber nachdenkt, wie ihr anderen mit Mitgefühl helfen könnt. Und Folgendes möchte er uns allen noch auf den Weg geben: Reißt euch den Hintern auf und arbeitet hart. Wir sind jetzt bei Kurs 5. Dann doch. Dieser Kurs basiert hauptsächlich auf der Abhidharma Kosha mit einer wunderschönen Präsentation über die Prinzipien von Karma aus dem 4. Kapitel der Abhidharma Kosha. Dann lernen wir von der Nur-Geist-Schule und Madhyamika, der Schule des mittleren Weges, wie Karma wirkt. Und schließlich, wenn wir zum Lamrim-Teil kommen, geht es darum, wenn du das machst, erhältst du dieses Ergebnis. Wenn du ein Rückenleiden hast, dann hast du vor 1000 Jahren XY gemacht. Und das Interessante dabei ist, dass wir in der Lage sind, das zu verändern, indem wir unser Karma verändern. Wer hat die Nürnberger Wochen gegen Rassismus kreiert? Der Harald. Und wer hat Rassismus kreiert? Ja, genau. Nein, da nicht. Ja, und wer hat die Person erschaffen, die vor 6 Monaten in deinem Leben aufgetaucht ist und die dich verrückt macht? Für die Onliner, es war der Harald. Okay, wenn wir die Korrelation studieren, können wir verstehen, welche unserer Handlungen das jeweilige Ergebnis erschaffen haben. Zur Abhidharma Kosha. In dem Namen steckt das Wort Dharma und wir wissen bereits, dass damit existierende Dinge gemeint sind oder die Lehre Lord Buddhas. Also wir wissen es dann, wenn wir Kurs 5 bereits gemacht haben, was viele von euch getan haben. Dharma kommt aus dem Sanskrit, aus dem Wortstamm dir, und das bedeutet etwas halten. Dharma heißt also das, was hält und kann verstanden werden als das, was seine eigene Natur hält. Also jedes existierende Ding, das eine eigene Natur hat. Damit ist nicht gemeint eine selbst existierende, unabhängige Natur. Natürlich nicht. Man sagt auch, dass es deshalb Dharma heißt, weil es uns zurückhält vor einer Wiedergeburt in die niedrigen Reichen. Aber der wichtigste Dharma ist Nirvana oder die Erleuchtung. Abhi heißt zu etwas hin, etwas erreichen. Und so ist die Bedeutung von Abhidharma etwas, das dich zur Erleuchtung oder ins Nirvana bringt. Was bringt uns zu dem höchsten Dharma? Was sind die wichtigsten, effektivsten und machtvollsten 20 Minuten auf dem Weg dahin? Ja, Tonglam, die Leerheit direkt zu sehen. Die 3 wichtigsten Abhidharma sind demnach: der 3. Pfad des Sehens, der 4. Pfad der Gewöhnung und der 5. des Nicht-Mehr-Lernens. Die 3 sind das ultimative Abhidharma. Die Weisheit, die Leerheit direkt erkennt auf den höheren 3 Pfaden. Alles, nachdem man die Leerheit direkt gesehen hat, ist das eigentliche Abhidharma. Und alles, was dir hilft, dorthin zu gelangen, studieren, meditieren, kontemplieren, zu den Teachings gehen, das gehört auch dazu, das ist auch Abhidharma. Und erweitert werden auch alle Bücher, die dahin führen, so genannt. Kosha heißt Schatzhaus. Die Abhidharma Kosha ist das Schatzhaus des höheren Wissens. Es ist das Hauptwerk zu Abhidharma, das in allen tibetischen Klöstern studiert wird. Und es gibt viele Bücher zu Abhidharma von direkten Schülern von Lord Buddha und 7 große Werke, die alle in der Kosha enthalten sind. Die Abhidharma Kosha wurde um 350 von wem geschrieben? Super. Er war der Halbbruder von Meister Asanga. Wie ihr wisst, fügen wir aus Respekt immer einen Titel vor den Namen wie Lord oder Meister oder so oder eine bestimmte Qualität dazu, um den Lehrer zu ehren. Wir verwenden einen Kommentar für das Studium, der heißt Licht auf dem Pfad zur Freiheit von Gyalwa Gendun Drup. Und das war der erste Dalai Lama. Seine Daten 1391 bis 1474. Gyalwa Gendun Drup. Und einer seiner Schüler war Jetsun Kapa. Die Abhidharma Kosha selbst ist in Code geschrieben. Da haben wir auch schon drüber geredet. Ja? Also die 5 handeln gegenüber der 4, 3 erheben Anspruch, 4 sind verbunden. Und das war eben dazu gedacht, um den Text leichter auswendig zu lernen. Und ein Lehrer hat die Erklärung dazu gegeben. Als Buddhisten sind wir uns darüber im Klaren, dass alles endlich ist. Und nur unser Tod ist sicher. Und der kann schnell und unerwartet kommen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir keine Zeit verschwenden, sondern die Zeit, die uns bleibt, sinnvoll zu nutzen. Und so müssen wir genau prüfen, was wir studieren. Welche Texte sollen wir studieren? Was hilft uns wirklich? Was bringt uns so schnell wie möglich zur Erleuchtung? Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass unser Geist wie ein Schwamm alles aufsaugt, was wir ihm zuführen. Und Prägungen, karmische Samen in unserem Geist pflanzt. Ob das nun ein bewusster Prozess ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Und all diese Samen beeinflussen uns in den nächsten Jahrzehnten. Ein Artikel aus der Süddeutschen, den wir für eine halbe Stunde lesen, pflanzt tausende Samen in unserem Geist. Jeder Film, jedes Buch, alles, was wir unseren Geist vorsetzen, prägt ihn. Und so gibt es verschiedene Qualitäten, auf die wir ein Buch hinprüfen sollten. Zum Ersten, das Thema. Das Buch sollte einen seriösen Inhalt haben. Im Falle der Abhidharma Kosha ist das Thema, alle Objekte im Universum in rein und unrein zu unterteilen. Und wenn wir das leben und lernen können, sind wir raus aus dem Reich der Begierde. Also, das Thema. Die zweite Qualität, der Zweck. Der Zweck der Abhidharma Kosha ist, Weisheit im Geist der Studenten zu pflanzen. Und buddhistische Weisheit meint, zu unterscheiden, ob etwas rein oder unrein ist. Verstehen wir den Unterschied von mit eigener Natur und ohne eigene Natur? Wissen wir, wann wir egoistisch handeln und wann mit Mitgefühl? Der Zweck ist also, Weisheit zu vermitteln, hauptsächlich zur Selbstlosigkeit. Und in dieser Schule spricht man nicht von Leerheit, sondern von Selbstlosigkeit. Und damit ist hier, mit Selbstlosigkeit ist nicht Altruismus gemeint, sondern das ist der Begriff für Leerheit in dieser Schule. Und in welcher Schule sind wir? Abhidharma sind die Vaibhashika, genau. In der Schule der Detailisten, in der ersten Schule. Und die sagen, Dinge sind abhängig von ihren Ursachen und Bedingungen. So, das war der Zweck. Zweck der Abhidharma Kosha ist, Weisheit im Geist der Studenten zu pflanzen. Jetzt kommen wir zum Ziel. Das höchste Ziel. Die Studenten sollten die beiden Arten von Nirvana erreichen. Was sind die beiden Arten von Nirvana?
Nirvana mit Überbleibsel und Nirvana ohne.
Ja. Das, in dem Fall wäre das jetzt das persönliche Nirvana.
Das ist der Erleuchtung.
Und das, genau. Also, oder wir haben gesagt auch schon Erleuchtung oder völlige Erleuchtung. Mhm. Ja? Oder Nirvana und vollkommene Erleuchtung. Genau. So, also die Studenten sollen die beiden Arten von Nirvana erreichen. Das ist das höchste Ziel der Abhidharma Kosha. Dann die Beziehung untereinander. Also, das Thema muss eine Verbindung zum Zweck haben. A und B müssen eine Beziehung haben. In unserem Fall, der Inhalt muss also Weisheit vermitteln und dient der Zweck dazu, das höchste Ziel zu erreichen. Also B und C haben eine Verbindung im Fall der Abhidharma Kosha, denn die Weisheit, die vermittelt wird, soll uns zu den zwei Arten von Nirvana führen. Am besten sollten wir uns mit Texten beschäftigen, die diese Qualitäten zu 100% aufweisen. Das vierte Kapitel der Abhidharma Kosha beginnt mit den Zeilen Lele Chikden Natsugye Deni Sempa Dangdiche. Alle Welten im Universum kommen von Karma. Und Karma ist jede Bewegung des Geistes. Und alles, was dadurch ausgelöst wird an Handlungen, durch Sprache oder Körper. Jedes Mal, wenn wir auch nur den Schimmer eines Gedanken haben, erschaffen wir Karma. Das ist Karma. Wir können es auch Karma-Konzentrat nennen. Denken ist rohes Karma oder Karma-Konzentrat. 65 Karmas erzeugen wir in der Zeit von einmal Fingerschnippen. In dieser Zeit haben wir 65 Teile eines Gedanken. Dieses Karma-Konzentrat bzw. rohes Karma verursacht alles, was wir sagen oder tun. Wir haben also drei Arten von Karma. Alles, was wir denken, alles, was wir sagen und alles, was wir tun. Dann gibt es in der Abhidharma Kosha noch etwas, das in keiner der anderen Schulen akzeptiert wird. Das heißt, eine nicht kommunizierende Form, ihr erinnert euch. Die grundlegende Idee ist, dass wenn wir etwas richtig Gutes machen oder etwas richtig Schlechtes, dann erzeugt das eine Art physischer Energie, die uns dauerhaft umgibt und für normale Menschen nicht sichtbar ist. Zum Beispiel, wenn man seine Ordinierungsgelübde nimmt, in dem Moment formt sich eine physische, leuchtende Hülle, wie eine Aura. Einige Texte sagen auch, dass es den Körper durchdringt wie Öl einen Sesamsamen. Und dieses Resultat von Karma hat fünf Eigenschaften. Es ist vorhanden, auch wenn die Person gerade an etwas anderes denkt. Oder zum Zweiten in tiefer Meditation ist, in einem sehr subtilen Geisteszustand. Drittens, es ist eindeutig im Sinne von gut oder schlecht in seiner Essenz. Nummer vier, es besteht dauerhaft fort, auch nach der Handlung. Und die fünfte Eigenschaft, es nimmt Gestalt in Form von physischer Materie an. Eine noch genauere Definition findet ihr im Reading.
Kannst du einen Satz bitte nochmal sagen?
Oder alle, genau. Okay, eins. Es ist vorhanden, auch wenn die Person an etwas anderes denkt. Oder, das ist die zwei, in tiefer Meditation ist, in einem sehr subtilen Geisteszustand. Nummer drei war, es ist eindeutig im Sinne von gut oder schlecht in seiner Essenz. Nächster Punkt war, es besteht dauerhaft fort, auch nach der Handlung. Und schließlich, es nimmt Gestalt in Form von physischer Materie an. Das ist die nicht kommunizierende Form. Dann gibt es die kommunizierende Form. Und das ist, wenn der Mönch oder die Nonne sich hinknien und die Hände vor der Brust falten und sagen, ja, ich will. Wenn wir das sehen, kommuniziert uns das etwas. Also es kommuniziert uns, diese Person muss Entsagung schon ziemlich verwirklicht haben, denn sonst formen sich die Gelübde nicht in ihrem Herzen. Okay. Eine weitere Unterteilung von Karma ist gutes, schlechtes und neutrales Karma. So, was heißt denn schlechtes Karma? Ist es schlecht, weil Lord Buddha das gesagt hat?
Schlechtes Ergebnis.
Ja, genau. Es ist schlecht, weil es dich verletzt. Das hat nichts mit Moral zu tun oder weil andere uns verurteilen würden, sondern wir sagen, es ist schlecht, weil es dich verletzt. Und diese Aussage führt auch immer wieder zu einem Dharma-Gerücht, dem ich wirklich schon öfter begegnet bin, nämlich zu sagen, ach, der Buddhismus kennt keine Moral und nichts, was ich tue, ist gut oder schlecht. Das stimmt natürlich nicht. Das ist nicht die Konsequenz daraus. Im Gegenteil. Es ist schlecht, weil es dich verletzt, ist die Definition von negativem Karma. Genauer gesagt, eine negative Handlung, die ein unangenehmes, unerwünschtes und schmerzhaftes Resultat erzeugt. Unangenehm, unerwünscht oder schmerzhaft. Etwas, das unglücklich macht, Leid erzeugt oder Schmerz erzeugt. Und das schließt natürlich Handlungen ein, die andere verletzen. In der Abhidhamma Kosha heißt es, Handlungen, die dir, wenn du sie ausführst, Leiden bringen, durch ein Gesetz, das so stark ist wie die Schwerkraft. Und der Versuch, Karma auszutricksen, ist genauso unmöglich wie die Schwerkraft auszutricksen. Es gibt kein Gebet, das verhindert, dass der Stift nicht runterfällt. Sobald ich loslasse, fällt das Buch und sobald wir bestimmte Handlungen durchführen, erzeugen wir ein Karma und werden leiden, wenn diese Samen reifen. Die Definition für gutes Karma ist eine Handlung, die uns innerhalb von kurzer Zeit eine angenehme Erfahrung bringt und uns langfristig vor Leiden schützt, indem sie uns hilft, Nirvana zu erreichen. Das ist heilsames Karma. eine angenehme Erfahrung innerhalb von kurzer Zeit bringen wird und langfristig vor Leid schützt, indem es uns hilft, Nirvana zu erreichen.
Von kurzer Zeit.
Von kurzer Zeit.
Es gibt ja auch Handlungen, das, die nicht in kurzer Zeit sich widerspiegeln.
Ja, absolut. Aber wir reden jetzt von kurzer Zeit im Verhältnis zum Nirvana.
Aha.
Also kurze Zeit kann auch sein, das nächste Leben oder all die Leben, die danach kommen. Aber das kann auch in einer Viertelstunde sein. Es gibt 5 Handlungen, deren Essenz gut ist, die von Natur aus gut sind. Und die ersten 3 heißen die Wurzeln des Guten, Uta. Diese 3 geistigen Prozesse können niemals unheilsam sein. Hat jemand eine Idee?
Mit Gefühl?
Handeln.
Ja, also, okay. Geistige Prozesse, genau. Es gibt 3 geistige Prozesse. Naja. Ja, ja. Ich sage sie jetzt einfach mal. Das Nicht-Begehren. All diese Listen, die hat man dann drauf, wenn man vor kurzem noch den Kurs studiert hat. Also Nicht-Begehren. Das bedeutet, die Dinge mit Weisheit zu sehen und sie deshalb nicht auf gewöhnliche Art zu begehren, sondern sich der Leerheit, beziehungsweise in dieser Schule der Selbstlosigkeit, weil wir ja im Abhidharma sind, der Selbstlosigkeit der Dinge aktiv bewusst zu sein. Das zu verstehen und etwas nicht aus den falschen Gründen haben zu wollen, bedeutet nicht begehren. Ich meine, da warst du schon ganz nahe dran, mit dem Gedanken über die Leerheit zu meditieren. Also nicht begehren. Dem Begehren als unheilsame Handlung liegt immer Ignoranz zugrunde. Also nicht zu verstehen, woher das Objekt eigentlich kommt. So, also der erste geistige Prozess, die erste der 3 Wurzeln des Guten. Nicht begehren. Die 2. Nicht hassen. Hier trifft die gleiche Erklärung zu. Also, wir alle möchten negative Erfahrungen vermeiden. Man kann durchaus etwas nicht mögen oder nicht erfahren wollen. Ganz klar. Es geht nicht darum, eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt zu genießen. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, zu verstehen, was passiert und warum etwas passiert. Wenn uns ein unangenehmer Kollege oder ein Diebstahl passiert, dann tun wir, was zu tun ist, ganz klar. Natürlich möchten wir diesen unangenehmen Menschen oder diese Erfahrung aus unserem Leben streichen und eliminieren. Aber das tun wir nicht, indem wir ihnen aus dem Weg gehen oder selber stehlen oder zurückschreien oder streiten. Okay, dann die 3. Wurzel ist nicht Ignoranz oder nicht Unwissenheit, also Weisheit. Und hier haben wir die wahre Ursache der ersten beiden, wie im Rad des Lebens dargestellt. In einigen früheren Darstellungen kommen Hahn und Schlange aus dem Mund des Schweins. Das bedeutet, Begierde und Hass entstehen aus Unwissenheit. Und es gibt andere Darstellungen, die einen Kreislauf der 3 zeigen. Die nächsten beiden der fünf Handlungen werden in der Abhidharma Kosha als geistige Funktionen dargestellt. Jedes Mal, wenn wir etwas Gutes, Heilsames tun, sind diese beiden normalerweise beteiligt. Also, die ersten drei waren die Wurzeln des Guten. Und genau. Und jetzt haben wir geistige Funktionen. Nummer vier der fünf Handlungen ist das Vermeiden einer negativen Handlung aus eigenen Erwägungen. Das heißt, wir machen etwas nicht, weil wir es für falsch halten, auch wenn kein anderer dabei ist oder es herausfinden würde. Also, wir nehmen nicht die letzte Praline, auch wenn es keiner sieht, oder wir schauen uns den Film mit zu viel Sex und Gewalt nicht an, weil wir diese Geistesprägung nicht möchten. Das hat mit unserer Selbstachtung zu tun.
Wir tun es bewusst nicht.
Ja, wir genau.
Wir tun es bewusst nicht.
Also wir tun es nicht, genau, weil wir...
Die Entscheidung.
Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Ne, weil wir wissen, dass es falsch ist und zu falschen Prägungen führt. Und schließlich die Nummer 5, das Vermeiden einer negativen Handlung aus Scham anderen gegenüber. Wir lassen etwas bleiben, weil wir denken, andere könnten es herausfinden und das würde uns beschämen. Und das waren die 5 Handlungen, die immer gutes Karma erzeugen. Kommen wir zurück zu der ersten Liste, nämlich gutes, schlechtes, neutrales Karma. Wir haben über schlechtes Karma gesprochen, jetzt haben wir über gutes Karma gesprochen und die dritte Art von Karma ist neutrales Karma. Die Definition ist, eine neutrale Handlung, etwas, das weder heilsam noch unheilsam ist, und somit weder ein erwünschtes noch ein unerwünschtes Resultat ergibt. Also eine neutrale Handlung, etwas, das weder heilsam noch unheilsam ist. Und somit weder ein erwünschtes noch ein unerwünschtes Resultat ergibt.
Kann man sagen, kein? Neutrales Resultat, oder?
Ja, es ist ein neutrales. Es gibt ein neutrales Resultat. Wenn du dich an die Gesetze von Karma erinnerst, dann erzeugt jede Handlung ein Resultat.
Ist das zum Beispiel so wie die Gießkanne da draußen? Ich sehe die,
ja.
Die ist mir egal. Also
richtig, richtig. Ob die da steht oder nicht, genau. Das ist wie der Sackreis in China, ne? Dieses Karma ist sehr durchwoben von Ignoranz, wenn wir nichts Spezielles machen. Ja, wenn wir vielleicht uns einfach nur vom Fernsehen berieseln lassen oder einen Roman lesen, der uns jetzt nicht zu sehr involviert. Einfach da sitzen und uns berieseln lassen, ohne etwas Gutes oder etwas Schlechtes zu denken. Und auch dabei prägen wir unseren Geist. Aber die Prägung führt eben nicht zu einem klaren positiven oder negativen Ergebnis. Ja, wenn wir einmal abschalten, dann gehört halt eine entspannte Ignoranz dazu.
Und eine Kochsendung ist erlaubt zum Berieseln.
Absolut. Also wir können das gar nicht vermeiden, diesen Geisteszustand. Ja. Es ist natürlich immer besser, etwas Gutes zu tun, aber solange wir sind, wie wir sind, ist es besser, neutrales Karma zu produzieren als negatives. Na, das geht so ein bisschen in die Richtung von, wenn du nicht in der Lage bist, jemanden mit Freundlichkeit und Mitgefühl zu begegnen, ist es besser, diese Person zu vermeiden, statt in Ärger, Wut und Streit zu geraten. Oder wie seine Heiligkeit sagt, wenn du anderen nicht helfen kannst, dann verletze sie zumindest nicht. Okay. Das waren die drei Arten von Karma: Gutes, Schlechtes und neutrales Karma. Und jetzt schauen wir uns die Liste der Top 10 unserer negativen Handlungen an. Und wenn wir bewusst damit umgehen, können wir natürlich auch gutes Karma damit erschaffen. Was sind denn die 10? Nummer 1.
Nicht töten.
Ja. Nummer 2.
Stehlen.
Nummer 3.
Sexuelles Fehlverhalten.
Ja, genau. Nummer 4.
Lügen.
Die 5.
Nee.
Auf Deutsch Ulrike, Frau Schramm. Also.
Trennende. Nee, harte Rede.
Ist trennende Rede und genau, 6. Ja, genau, jetzt müssen wir uns einigen, machen wir es positiv oder negativ. Oder machen wir beides. Also, ich fange nochmal an. Töten oder Leben schützen. Stehlen oder Eigentum anderer respektieren.
Und großzügig sein.
Dann sexuelle Reinheit oder sexueller Missbrauch. Du hast es besser gesagt.
Fehlverhalten.
Sexuelles Fehlverhalten, genau. Lügen oder die Wahrheit sagen. Zwietracht sehen oder verbindende Rede. Harsche Worte oder freundlich und respektvoll sprechen. Leeres Geschwätz oder nur reden, nur hilfreiches, bitte?
Nur wenn du was zu sagen hast.
Ja, ja, oder nur hilfreich reden, genau. Dann hast du, ne, hast du was zu sagen. Insofern hast du recht. Bedeutsam, genau, ja, genau. Okay, die 8. Begierde oder
nicht gönnen.
Sich, ja, auch, also Begierde, nicht gönnen oder sich freuen, wenn andere bekommen, was sie sich wünschen. Mhm. Nummer 9 ist Schadenfreude oder sich
freuen, wenn es anderen schlecht geht.
Ja, genau.
Mitgefühl,
ja.
Mitgefühl.
Ja, genau. Ja, oder Empathie. Genau, also traurig sein, wenn andere bekommen, was sie sich nicht wünschen. Ne, wenn wir in diesem Duktus bleiben. So, und die Nummer 10 ist falsche versus korrekte Weltsicht. Genau. So. Die ersten drei beziehen sich auf körperliche Handlungen. Das erste haben wir gesagt, töten. So in den Schriften wird darauf hingewiesen, dass damit auch wir selber gemeint sind. Selbstmord, ja, oder auch ein menschlicher Fötus. Und so werden Abtreibungen auch als Töten gewertet. Okay. Also jetzt ist es 2. Ich denke, wir können hierzu in diesem Bereich, haben wir die Zeit, durchaus jetzt ein bisschen Fragen zu stellen. Ich finde das nämlich sehr wichtig und das hilft uns, unser Buch zu führen. Also Petra.
Zum Thema Selbstmord. Ist es wirklich konkret, wenn ich mich so behandle, dass ich dann im Moment stirb oder gehört sozusagen ein größerer Gedanke von Selbstmord, alles, was ich mit mir tue, was mich potenziell umbringt, also ganz arge Süchte zum Beispiel, sag jetzt einmal Heroin oder was.
Hm, ja.
Kann man das da dazu rechnen?
Ja, Lebensschein, und das ist dieses Prinzip der konzentrischen Kreise.
Ja, okay.
Ja, ja. Genau. Also so im Zentrum steht das Töten. Ja? Aber wenn wir diese konzentrischen Kreise weiterziehen, dann ist halt, weiß ich nicht, Rauchen irgendwo dran oder zu viel Kaffee trinken oder keinen Sport machen oder so, kein Yoga machen.
Schlafentzug, ne?
Schlaf.
Nicht zu wenig Schlaf und Erholung.
Genau, ja, genau. Und das bezieht sich auf einen selbst natürlich und auch auf andere. Ja, dass man andere stresst zum Beispiel, gehört auch dazu. Ein bisschen weiter außen im konzentrischen Zirkelkreis.
Wenn ein Mensch jetzt diesen Gedanken schon einmal hatte, Selbstmord zu begehen und es aber schafft, den Mut zu fassen, trotzdem weiterzuleben.
Großartig.
Dann hat er sein Karma in irgendeiner Art und Weise bereinigt?
Ja. Ja, großartig. Weil natürlich ist dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit ein Ergebnis unseres früheren Karmas, das reift. Und wenn wir jetzt auf eine positive Weise darauf reagieren, dann haben wir dieses Karma bereinigt. Und natürlich wäre noch genialer, wenn wir in dem Moment auch an die Leerheit gedacht hätten. Ja? Aber schon allein diese klare Entscheidung, nein, ist ein gutes Karma, in dem man Leben schützt, wobei man Leben geschützt hat.
Und wie ist das, wenn in diesem Fall auch eine Familie damit kaputt gegangen ist, damit die Person das Leben sich schützt, dass sie sagt, okay, ich muss in diesem Fall die Familie verlassen, um weiterleben zu können? Dann habe ich ja eigentlich auch einen schlechten Samen gesät. Wie kann man das bereinigen?
Also da müssen wir genau untersuchen. Das sind natürlich komplexe Handlungen mit ganz unterschiedlichem Karma, das wir verursachen. So, und gibt es einen großen Bereich, wo wir uns wirklich freuen können. Ja? Aber dann gibt es einen Bereich, wo wir genau sehen müssen, was hat das verursacht. Wir kommen dann gleich noch auf den karmischen Pfad. Ja, was alles beteiligt sein muss, damit ein Karma wirklich abgeschlossen ist und so richtig dick und fett wird. Und da muss man genau schauen, was ist die Motivation, ja? Und es gibt bestimmte Faktoren, die dieses Karma reduzieren. Und das muss man sich genau anschauen. Und dann, wenn man die Essenz hat, wenn man das so für sich auf den Punkt gebracht hat, hier habe ich meine Familie geschädigt. Ich jetzt, weil ich vor vielen Jahren meinen Mann verlassen habe, habe ich unsere Familie zerstört. Und da muss man gucken, wie man, dass man für sich Wege findet, um das zu bereinigen. Genau. Okay. Gut, also hier nochmal aus buddhistischer Sicht beginnt ein Leben mit der Empfängnis. Und vielleicht ist ganz interessant, Pflanzen gelten in unserem System nicht als bewusstes Leben. So heißt es im Sanskrit und im Tibetischen bei einem Baum nicht absterben, sondern vertrocknen. Beispielsweise bei Meister Dhammakirti heißt es zwar, dass Buddhas oder bestimmte Wesen als Baum erscheinen können, aber Pflanzen nicht zu den bewussten Lebewesen gehören. Aber natürlich sind Tiere, ja, Lebewesen. Und auch wenn ein anderer sie getötet hat, sozusagen, wenn wir tote Tiere essen, dann werden wir im Normalfall ein schlechtes Karma erzeugen, weil wir das unterstützen. Deshalb wäre eine Folge, zumindest weniger Fleisch zu essen.
Ich komme ursprünglich aus einem ländlichen Bereich und da ist natürlich üblich, dass auch in Nicht-Bauernhäusern gibt es Haustiere, also Nutztiere, zum Beispiel Hühner. Ja. und die werden natürlich dann auch getötet, um die dann zu essen. Mhm. So. Was habe ich da, also was habe ich da für Möglichkeiten sozusagen, oder jemanden darauf hinzuweisen, dass ja, es ist total schwierig, ne, weil aus dieser Sicht, wie soll ich sagen, weil die sagten so nach dem Motto, naja, Händler sind Nutztiere, schneiden da auch, das ist ganz normal, dass ich die töte und dass ich die esse. Ne?
Ja, wir fangen immer bei uns selber an, ja? Mhm. Also das ist ja, sind ja unsere Samen, die uns begegnen. Ja. So, und es ist unsere Entscheidung beispielsweise zu sagen, nee, wir arbeiten nicht in der Schlachterei. Oder wir essen weniger Fleisch. Oder wir ernähren uns vegetarisch. So, und dann werden auch diese Samen, also die Samen reifen ja in die vier Blumen. Das heißt, unser Verhalten zeigt sich dann auch im Außen irgendwann. Das heißt, wir werden eine Gesellschaft erschaffen, in der ein Bewusstsein entsteht, was es bedeutet, Tiere unter schlechten Bedingungen zu halten oder diese Massentierhaltung oder dass es vielleicht doch besser wäre, vegetarisch sich zu ernähren und so weiter.
Sylvia, was ist aus buddhistischer Sicht damit Eier essen? Von Hühnern, also.
Ja, also.
Ist das dann auch schon Leben? Hühnereier?
Im Prinzip ja, ne? Mhm. Weil das ist ja quasi der Fötus, könnte man sagen, eines Huhns. Ja.
Nein, nur wenn er befruchtet ist.
Wenn es befruchtet ist.
Nicht immer.
Okay.
Also nur wenn sie befruchtet sind, sozusagen, dann kann auch ein Küken daraus entstehen, aber wenn sie nicht, die normalen Frühstückseier sind möglicherweise nicht befruchtet.
Nicht befruchtet. Ja, ja. Also die gehen dann. Und wir wissen, woher wissen wir, ob ein Ei befruchtet ist?
Ob ein Hahn dabei ist oder nicht. Wenn bei Händeln, die Eier liegen, ein Hahn dabei ist, dann kann es theoretisch befruchtete Eier geben,
ja.
Aber wenn keiner
okay.
dabei ist, dann gibt es das nicht.
Okay.
Also nach meinem Wissenstand ist Zeitung, jetzt weiß jemand was anderes.
Das ist eine gute Dummer, Petra, danke.
Ja. Dummerweise sind alle Legebatterie-Eier unbefruchtet. Also da kann man sich dann raussuchen, welches kann man dann. Ja, also von wo die Eier her sind, ist natürlich die nächste Geschichte.
Das ist aber die inhumane Haltung.
Ja.
Genau, die ist dann nicht lebensschützend.
Ja, genau. Ja, deswegen sagt sie, kannst du dir aussuchen. Das ist, also im Prinzip ist es ja hier unsere. Genau, das sind two bad choices.
Aber nimmt man die Pest oder die Kuhle oder sozusagen.
Ja, genau. Genau, ein Diamond Dealer Trick. Ja.
Aber im Hühnerei ist ein Vitamin, was wir zu uns nehmen sollten, rein theoretisch. Also nicht rein theoretisch, sondern auch praktisch.
Mhm.
Damit wir sozusagen auch gesund uns nähren. Und jetzt ist ja auch wichtig, Leben schützen bedeutet ja auch, dass wir auf uns achten sollen.
Ja.
Weil sonst können wir nicht anderen helfen, Leben zu schützen.
Ja. So, also, wir müssen da auch ein bisschen uns in Pragmatik üben. Also, wir leben in diesem Reich. Und zum Beispiel sind die Tibeter leben in einer Zone, wo es fast unmöglich ist, sich vegetarisch zu ernähren. Ja? Und deshalb essen sie Fleisch, auch sehr hohe Lehrer. Ja, sehr verwirklichte Lehrer essen ab und zu Fleisch. Seine Heiligkeit sagt auch eigentlich nicht, verzichtet ganz auf Fleisch, sondern sagt immer, esst halt weniger Fleisch. Wir müssen da anfangen, wo wir stehen. Wenn dein Körper diese Stoffe, dieses Vitamin braucht und du findest sie nur im Ei, dann isst du das. Du kannst aber natürlich schauen, ob du dir eventuell diese Stoffe auch auf andere Weise zuführen kannst. Das muss man sehen. Also man muss einfach schauen, wo steht man, was geht, was braucht mein Körper. Ich möchte gar nicht wissen,
ich
was du...
Gesagt, die B-Vitamine des Weißbiers.
Ja, genau.
Das Einzige, was ich noch sagen möchte, Michela ist auch.
Ja. Ja, genau. Ja, aber es ist halt wichtig, wir sind verantwortlich für das, was, wie wir unseren Geist prägen. Ja? Wir sind verantwortlich für unser Karma. Und wir wissen nicht, was Geshe-la sieht, wenn er das isst.
Bringt es was? Also, was heißt, bringt es was? Es müsste eigentlich schon ein gutes Karma erzeugen, wenn man vor dem Essen das Essen segnet und sich bei allen bedankt für das Essen, oder?
Auf jeden Fall ist das etwas, was, wo du eine gute Prägung in deinem Geist machst. Auf jeden Fall.
So unser früheres altes Tischgebet im Prinzip.
Genau. Ganz schön. Okay, dann Nummer 2, stehlen. Wörtlich übersetzt heißt dieser Punkt, nehmen, was nicht gegeben wurde, was nicht frei gegeben wurde. Diese Formulierung macht es vielleicht deutlicher und das meint auch einen Apfel, den wir von einem Baum pflücken, der auf dem Grundstück von jemand anderem steht. Oder wenn wir von all den Vorteilen unserer Solidargemeinschaft profitieren, wie Kindergarten, Schulen, Hochschulen, das Gesundheitswesen und so weiter, aber bei der Steuer betrügen. Wenn mit den Steuergeldern etwas gemacht wird, mit dem wir nicht einverstanden sind, zum Beispiel Waffenlieferungen oder aktiver Einsatz der Bundeswehr in Kriegsgebieten, dann sind wir verpflichtet, das unseren Volksvertretern mitzuteilen, dass wir das nicht unterstützen, zum Beispiel, und dass wir völlig dagegen sind. Aber das entbindet uns nicht davon, unsere Steuern ordentlich zu bezahlen.
Sollen wir das schon prophylaktisch machen, sozusagen für den Fall, dass ihr vorhabt, dann zu tun, möchte ich nur deklarieren, das finde ich nicht gut, oder machen wir das dann, wenn es konkret sozusagen politisch zu irgendeiner Entscheidung kommt?
Ja, also bei uns in Deutschland ist das ja schon konkret politisch zu solchen Entscheidungen gekommen. Deswegen habe ich meiner Kanzlerin auch schon Mails geschrieben dazu.
Als es dazu kam.
Naja, aber das ist ja eigentlich immer, das ist ja, also ich weiß nicht, ob es in Österreich anders ist, glaube ich eigentlich nicht, aber Waffenlieferungen zum Beispiel sind ja ein legales Geschäft in unseren Staaten. Deutschland jetzt,
ja. Auch Waffen produzieren und verkauft.
Nein, also ich meine, ich frage nur, ob man das sozusagen ob man das einmal pauschal macht und sagt,
ach so, und nicht alle 2 oder 3 Wochen wieder. Ja, also genau, so würde ich das auch sehen, ja. Okay. Also, ja, genau. Nach der Wahl. Nee, gab es nicht. Aber es ist ja wichtig für meinen Mainstream, das zu sagen, das zum Ausdruck zu bringen. Genau. Genau, und positiv, dass wir Eigentum und Raum anderer strikt respektieren, nur nehmen, was uns klar und frei gegeben wird. Und dazu gehört zum Beispiel auch, anderen keine Zeit zu stehlen. Und natürlich bringt uns großzügiges Geben, ich weiß gar nicht, wer das vorhin gesagt hat, genau, ein positives Ergebnis, ganz klar.
Ich habe eine persönliche Frage. Und zwar, bei uns in der Firma wird am Ende des Fluges alles weggeschmissen. Ah. Mir blutet in manchen Dingen das Herz, weil diese Ressourcen einfach verschwenderisch sind. Ich arbeite jetzt auch schon dran, dass ich Ressourcen spare. Also wenn ich einen Zahnstocher finde, dann stecke ich ihn zurück. Oder wenn das Zuckerbackerl vom Dreh nicht benötigt worden ist, stecke ich das auch wieder zurück und schmeiße es nicht einfach weg, sondern ich spare da. Aber am Ende des Tages, wenn wir von der Langstrecke kommen, bleiben immer wieder ein paar Schlagobers übrig oder ein Vollkornbrot. Und das wird definitiv weggeschmissen. Es wird nicht mehr wiederverwendet. Aus hygienischen Gründen. Das ist vollkommen klar. Aber wenn ich mit der Absicht, dass ich die Ressourcen spare, dieses Vollkornbrot, was ein kleines Stück ist, mit nach Hause nehme, um es selbst zu essen.
Ja.
Darf ich das? Ja. Oder ist es dann still?
Nein, also wenn deine ganz klare Motivation ist, dass du das Karma erzeugen möchtest, dass wir mit den Ressourcen achtsamer umgehen, dann ist genau das der richtige Same. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ach, und dabei spare ich dann auch noch das Geld, die 2 Euro, um das Brot zu kaufen, dann ist es, hat es halt auch diesen Beigeschmack.
Nein, das habe ich nicht.
Ja, das tut mir denke ich weh, mal. Ja, ja, und wenn das deine reine Motivation ist und du damit ja auch niemanden schadest, ja, das ist ganz klar, das hast du abgecheckt, dann ist das sehr gut.
Du schadest aber möglicherweise dir selber, wenn sie dich dabei erwischen. Weil du darfst das eigentlich nicht, oder?
Darf man das? Also ich oder würde das jemand...
So Beratung, was? Fragen. Ich soll dir auf jeden Fall fragen.
Fragen, okay.
Fragen.
Ja. Ja.
Weil aus dem Supermarkt, die Leute, da wird, ich glaube, da ist ja dasselbe Problem.
Ja. Es ist ja eben, ja. Die Firma sagt, das Lebensmittelgesetz verbietet das. Und das ist eben ein Fehler, weil ich habe mich mit in Graz mit der Abteilung, die für das Lebensmittelgesetz zuständig ist, auseinandergesetzt. Und da steht es eben nicht drin. Die Firma ist nur verpflichtet, dass keine schlechten Lebensmittel in den Umlauf kommen. Das heißt, wenn ich jetzt was Schlechtes, also ein schimmertes Brot mitnehmen täte und das esse und dann auf die Idee komme, die Firma zu verklagen, weil ich das dann...
Das wäre...
Dann wäre
ja, schlechtes schlecht. Karma. Aber ja, genau. Ja, und erfreue dich auch an all dem, was du vorher schon gemacht hast, dass du dich damit auseinandersetzt, ja, dass du recherchiert hast, dass wir jetzt darüber sprechen und so weiter. Das sind alles sehr gute Samen, und die du widmen kannst. Super Einträge fürs Buch.
Ich hätte noch eine Frage zum großzügigen Geben. Was ist man derjenige, dem ich das, also ich frage jetzt nicht für mich, sondern generell, wenn das sozusagen, wenn man jemandem was aufzwingen will und der will das gar nicht?
Naja, also so wie du das formulierst, beantwortet das ja auch deine Frage. Ne? Also aufzwingen, ja, das ist etwas Unangenehmes, damit schadest du dem anderen, weil er sich nicht gut fühlt damit, weil er das gar nicht haben möchte. Interessanterweise gibt es auch ein Karma dafür, dass man anderen wirklich helfen, und ein Karma, dass man anderen wirklich geben kann. Ich hatte mal, ich habe das gestern schon jemandem erzählt, weiß jetzt nicht mehr, wem von euch ich das erzählt habe. Ich bin morgens mit der Bahn zur Arbeit gefahren und habe da einen Obdachlosen, also nach meiner Ansicht nach einen obdachlosen Mann, der wohl ein Alkoholproblem hatte, immer getroffen. Der saß da auf der Bank, war so sehr in sich zusammengesunken immer, und das hat mein Herz berührt. Und so habe ich angefangen, morgens zu überlegen, hat er schon gefrühstückt? Was könnte ihm denn schmecken? Und habe dann auch jeden Tag irgendwie so reingespürt, heute wäre es ein Franzbrötchen, vielleicht morgen ein Käsebrötchen und so weiter. Und habe ihm das immer mitgebracht oder einen Kaffee dazu und so weiter. Das hat ihn super, super gefreut. Und das ging eine Weile so. Und dann habe ich gedacht, ob er sich jetzt daran gewöhnt hat, was mache ich denn, wenn ich jetzt mal eine Weile nicht da bin? Und ob er das jetzt von mir erwartet? Ja, ob ich jetzt so unter diesen... Und schwupps war er weg. Da kam er nie mehr wieder. Das war es dann mit dem... Ne? Damit war das Karma erledigt, diesen Menschen zu geben. Also, und das hat mir nochmal so deutlich gemacht, ja, dass es ein gutes Karma ist, wenn wir in der Lage sind, anderen zu helfen und ihnen was zu geben. Okay. Sexuelles Fehlverhalten. Also hauptsächlich ist damit Ehebruch gemeint. Ein sexueller Akt, entweder mit jemandem, der in einer Beziehung mit einem anderen ist, oder wenn man selber in einer Beziehung ist. Man kann also nicht sagen, das ist doch seine Sache, also die Sache meines Partners, ob der jetzt seine Freundin betrügt oder nicht. Ja? Sondern sobald wir das wissen, und das ist unsere Verpflichtung, das auszuchecken, ob diese Person in einer Beziehung steckt oder nicht.
Aber ich glaube, es kommt aufs Commitment drauf an, oder?
Ja. Ja, aber also, ja, genau, natürlich, müssen committed sein. Aber das ist natürlich dann auch nicht so einfach, weil es reicht, wenn eine Person noch an dieses Commitment glaubt. Auch wenn das jetzt nicht gerade der Partner ist, mit dem du ein Verhältnis hast. Wenn der also verheiratet ist,
nein,
oder
ich meine
seine.
Jetzt, wenn wir verheiratet sind und wir haben ausgemacht, wir leben diesen katholischen Weg.
Ja.
Und andere, oder wir machen aus, jeder darf auch noch fremd gehen.
Ja, genau.
Dann ist
das
ja kein Ehebruch.
Nee, dann ist es kein Ehebruch. Und dann muss man nur halt sicher gehen, dass die Person, mit der man sich dann einlässt, auch
so lebt.
Ja, genau, so oder ähnlich. Genau.
Oder weiß ich, Fußnoten im Vertrag. Can
not
virtues attach.
Ja. Oh,
Ausnahme. Da haben wir in München so gelernt.
Ja. Ist ja auch vollkommen richtig. Genau. Vollkommen richtig.
Da habe ich letztens ein Gespräch mit einer Kollegin geführt und ich habe dieses Gefühl gehabt, der Selbstwert wird dadurch reduziert. Also das ist auch wenn man in einer Beziehung lebt und sagt, man hat dieses freie, du kannst gehen und kommen, wann du möchtest, hat Folgen.
Das glaube ich auch. Das also in meinem Kopf, ist das auch so. Ja.
Das Selbstwert. Ja.
Gut, aber das ist eben unsere Sichtweise und das ist wirklich etwas, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn sich Menschen finden, die in so freien Beziehungen leben, dann ist das vollkommen in Ordnung und dann werden sie da, also aus meiner Sicht spricht dann da nichts dagegen, so, um das so zu sagen. Ja, es geht immer um die Prägungen unseres Geistes und es geht nicht darum, dass wir mit dem Gelernten unsere Umwelt erziehen. Genau, und es geht eben um verbindliche Beziehungen, egal ob man verheiratet ist oder nicht. Ja. In den Schriften werden dazu auch alle möglichen anderen sexuellen Aktivitäten genannt, die ein negatives karmisches Ergebnis erzeugen. Zum Beispiel Selbstbefriedigung, Sex mit Minderjährigen, ganz klar. In Gegenwart einer Stupa, einer Statue oder eines Bildnisses, eines Buddhas. Alles, was nicht die Missionarsstellung ist und so weiter. Im Vinaya ist diese Liste sehr lang. Und das ist eine sicherlich sehr abweichende Betrachtung von unserer freien westlichen Sicht auf die Dinge. Und also ich könnte auch nicht sagen, welche negativen Resultate genau daraus entstehen, wenn man eine andere Stellung jetzt einnimmt, zum Beispiel. Aber ich wollte es einmal... ich weiß es nicht. Aber ihr sollt das einmal gehört haben, ja, weil es in den Schriften steht. Und vielleicht lohnt es sich, das ein oder andere in Frage zu stellen oder zu schauen, warum wir etwas tun oder wie es sich in unserem Herzen anfühlt. Vielleicht denken wir, dass etwas total in Ordnung ist, weil das ja alle machen und so weiter, aber es fühlt sich gar nicht so richtig an. So ein bisschen in die Richtung, was du jetzt gerade gesagt hast. Gut, und seine Heiligkeit ist da sehr großzügig oder pragmatisch und bringt es so auf den Punkt, alles, was andere nicht verletzt, beziehungsweise mit dem beide einverstanden sind, ist in Ordnung. Jawohl. Okay, die vier. Lügen. Da geht es darum, ob man bei seinem Gegenüber einen falschen Eindruck erzeugt. Und zwar abweichend von dem, wie man etwas selber sieht. Und das spielt dabei keine Rolle, ob man das durch Worte, Gesten oder Mimik zum Ausdruck bringt. Man kann auch mit Worten die Wahrheit sagen. Also, oder sagen wir so, die Worte können wahr sein, aber durch Auslassungen oder wie man etwas sagt, führt das dazu, dass bei dem anderen ein falscher Eindruck entsteht. Und das wäre dann eine Lüge. In unserem Geist schaffen wir dadurch eine Prägung, die dazu führt, dass wir ein negatives Resultat in der Zukunft erleben. Wir meinen, wir kriegen den Job, weil wir unseren Lebenslauf etwas schönen, aber wir kriegen den Job natürlich nur, weil wir in der Vergangenheit jemandem geholfen haben, vielleicht einen Job zu bekommen. Und der falsche Eindruck beim Vorstellungsgespräch führt zu Leiden in der Zukunft. Andere werden einem nicht glauben, auch wenn wir die Wahrheit sagen. Und gerade wir als Dharma-Lehrer müssen dieses Resultat natürlich vermeiden. Ganz klar, denn sonst können wir anderen nicht helfen, wenn sie uns nicht glauben können. Number 5. Ja.
Mir kommt vor, gerade die letzten Tage, ich belüge mich manchmal beim Six Times Book selbst.
Ah, okay. Sehr gut, dass du das auffällt. Das ist wunderbar. Ja. Ja, ja, ja.
Aus Bequemlichkeit oder was auch immer dahinter ist. Ich will mir vielleicht nicht selber mehr Zeit nehmen oder so.
Um genauer zu schauen.
Ja.
Mhm. Ja. Und deswegen wird es nur, habe ich nicht gemacht. oder so.
Genau, oder ich nehme etwas als positiv, das eigentlich vielleicht doch ein bisschen was Negatives dabei hat.
Ja, okay, aber du hast ja immer den positiven und den negativen Eintrag.
Ja.
Und das heißt, du kannst durchaus die 70% Gutes oben reinschreiben beim Plus. Mhm. Ja? Und die 30% sind das Minus und die kannst du dann bereinigen. Mhm. Ja. Aber also, ne, es ist ganz schwierig für uns reines Karma zu. Deswegen müssen wir nehmen, was wir kriegen.
Wie ist das, wenn etwas 70% positiv ist, dann ist es bei Plus?
Nein, die
70%.
Die
30% sind bei negativ. Ja. Beispiel ist Empathie üben. Ich habe jemandem etwas Gutes getan.
Ja.
Das ist eigentlich was Positives.
Mhm.
Aber der negative Aspekt ist, ich habe es mit irgendeiner Absicht, die dahinter steckt, die nicht 100%
rein war. Ja, genau, genau. Oder ein anderes Beispiel ist, ich habe meiner Mutter ein iPad geschenkt und als sie mich besucht hat, haben wir alles geübt und so weiter, Skypen und E-Mails und dann hat sie Netflix gekriegt und was nicht was, ja. Und dann hatte sie ein Problem und wir haben am Telefon habe ich versucht, ihr zu helfen, ja, dieses Problem zu beheben, ja. Und das war wirklich, meine Absicht war 1a. Ich wollte ihr helfen und ich freue mich so, dass sie so mutig ist. Aber das war so kompliziert alles und wir sind beide immer aufgeregter geworden, ja. Und das hat sie wirklich auch gestresst, natürlich, und ich war auch gestresst und so. Und also das ist so ein Beispiel, wirklich mein aus reinster Motivation ihr das gegeben und ich wollte ihr helfen. Und das Minus war, ich habe es nicht geschafft, uns da ruhig zu halten und mich in Geduld zu üben und sie zu beruhigen. Ich bin auch immer aufgeregter geworden. Das, also solche Sachen, das, genau, dazu führen wir das Buch. Und dann habe ich mein To-Do ausgeführt und das bereinigt. Ja? Und zum Beispiel so eine Bekenntnis, wie das jetzt jemanden anderen zu erzählen, zu bekennen und also auch das aufrichtig zu bedauern, Das ist schon eine sehr starke Bereinigung von so einem Karma. Die Nummer 5, Zwietracht sehen. So, und da, hier geht es darum, dass wir etwas sagen, das dazu führt, dass zwei Menschen sich weniger mögen danach. Oder verunsichert sind, was jemand anderen angeht. Das muss keine Lüge sein, das kann auch die Wahrheit sein. Aber unsere Motivation ist, dass die anderen sich weniger mögen. Zum Beispiel, wenn ich über einen Kollegen oder einen Vorgesetzten spreche, über den ich mich geärgert habe, dann habe ich subtil oder vielleicht unbewusst oder auch bewusst den Wunsch, dass die anderen mich verstehen und diese Person ähnlich sehen, wie ich sie sehe. Und das passiert uns ganz häufig. Und das ist oft sehr subtil. Ein versteckter Hinweis, eine kleine Bemerkung. Jemand sagt, wow, der Typ ist genial. Und man selber sagt, naja. Also, mach das klein.
Was meinst?
Ja, genau. Wenn du meinst, genau. Und das ist bereits dieses Karma. Gisela rät uns gerade mit diesem Punkt sehr achtsam zu sein und uns genau zu beobachten. Und wieder, natürlich müssen wir andere beschützen und warnen, wenn Gefahr von jemandem ausgeht. Pass auf, was dieser Hitler da propagiert hat, das kann nur zu großem Leid führen und so weiter. Aber hier geht es um diese kleinen alltäglichen Reaktionen von uns und diese Art heimlicher Freude, wenn uns jemand dann zustimmt.
Aber das wäre schon okay, aber wo zieht man da die Grenze?
Darum geht es.
Das hat auch wieder mit dem Herzen zu tun, wo man sagt, hey, also ja. Ich finde das wirklich gefährlich, weil überlege mal da. Ne? Also
aber genau darum geht es in unserer Praxis, das Buch zu führen. Wir müssen unseren Geist genau beobachten und wir müssen unseren auch den versteckten Beweggründen auf den Grund kommen. Mhm. Die müssen wir erforschen.
Das heißt, wenn ich wirklich noch reiflicher Selbstanalyse sagen kann, okay, das hat jetzt keinen selbstsüchtigen Aspekt, sondern ich sehe, dass da wirklich Dinge passieren, die irgendwie, die sind nicht lupenrein, also ganz sanft ausgedrückt.
Ja.
Aber erst nachdem ich mich selber komplett durchgecheckt habe, sozusagen.
Genau. Mhm. Und es ist halt einfach so, dass die subtile Wirkweise von Karma tief verborgen ist.
Mhm. Ja. Also lieber nur mit 3 Tagen drüber nachdenken oder ein paar Wochen und erst wirklich dann, wenn man so. Okay.
Ja, also gerade bei solchen Sachen, ja, soll ich ihr das jetzt sagen oder soll ich ihr das nicht sagen und so weiter. Also wir sollen uns nicht die Zeit nehmen, wenn es um eine lebensbedrohliche Situation geht, uns nicht zurücklehnen und sagen, das muss ich jetzt erstmal überprüfen, was das für ein Karma für mich erzeugt. Ja. Das wollen wir natürlich nicht. Aber bei diesen Sachen, ja, lieber noch mal genauer hinschauen, was unser Beweggrund ist.
Darf ich noch kurz was sagen? Ich finde, es braucht auch Mut dann irgendwie. Also eine Arbeit zum Beispiel, na, wenn jetzt man eine Situation beobachtet, man weiß, die kommt von einem selber, dass man dann eben auch, wenn die anderen erwarten, man würde vielleicht mitsprechen, dass man dann sich eben zurückhält.
Ja, ja.
Und dass man dann auch die Projektionen aushält, wenn die anderen scheinbar einen fragend anschauen, dann braucht man, finde ich, viel Mut. Und das ist, finde ich, halt auch, was wir auf unserem Weg brauchen.
Ja, also, das stimmt. Ja. Ja. Ohne dass wir jetzt hier die Fahne hochhalten, ich bin ein guter Mensch. Ne?
Genau.
Schaut her, ja, genau, das auch nicht. Aber du hast vollkommen recht, das auszuhalten. Ja?
Ja.
Ja, ja. Nummer 6. Grob, ja.
Für mich ist in letzter Zeit auch so eine tolle Herausforderung, wenn wir
Nachbarn begegnen mit großartigen Lehrern, ja, wo ich mir denke, da fehlt was. Ja,
ja.
Weil ich so überzeugt bin von meinen Lehrern.
Ah, ja. Okay. Ja, ja. Verstehe. Mhm.
Und da eben meinen Mund zu halten,
ja, unbedingt.
Und das Allergrößte überhaupt, ja, wo sage ich nur die Hälfte, ja,
ja.
Wo lasse ich was weg, ja.
Ja.
Wo bin ich mit meinem Halbwissen unterwegs oder so.
Mhm.
Ja.
Mhm. Ja, genau. Und das ist ganz wichtig, dass wir niemals die Religionen oder einen Pfad von anderen disparaging, kleinreden. Ja, ja. Sondern das hat alles seine Berechtigung.
Mhm.
Ne? Ja.
Ja. Vielleicht ist es ja auch da hilfreich. Also ich habe mir das angewohnt, dass man da die Gemeinsamkeit dann findet.
Mhm. Sehr schön, ja.
Mhm. Also es Gegenmaßnahme dann dazu. Mhm.
Sehr schön, genau. Sehr gut. Okay, kommen wir zur 6. Das ist die grobe Rede. Und das ist alles, was andere verletzt. Wir können auch mit süßen Worten etwas ganz Gemeines sagen oder Witze machen. Und übrigens, Ärger ist auch negatives Karma, wenn wir uns den Fuß stoßen und fluchen oder wenn wir auf uns selber wütend sind. Das ist immer Ärger gepaart mit Unwissenheit und erzeugt deshalb schlechtes Karma. Ach, und beim Autofahren, oha.
Genau. Passiert das uns?
Bei mir ja nicht. Weil ich kein Auto habe. Ja, ja.
Meine Schwester hat mir morgen geschrieben, weil wir fahren nächste Woche alle zusammen in Urlaub mit meiner Mutter. Ihre Badefigur ist fertig, der Bikini rutscht, da rutscht nichts mehr. Sie ist ungefähr so wie der Wolfgang.
Ach, wunderbar. Ja, 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 genau.
Hätte ich wahrscheinlich früher immer einen blöden Kommentar dazu abgegeben. Ne?
Ja.
So weißt du schon so.
Ah, okay.
Und dann,
ja,
habe ich gesagt, schick mal ein Foto. Okay? Einfach,
ja,
nur so. Dann hat sie ein Foto geschickt vom Bikini und dann vom Baby, was so richtig speckig ist.
Ach,
und dann habe,
ja,
ich geschrieben, oh, einfach zum Knubbeln.
Ja, ja, schön. Ja, wunderbar. Ja, genau.
Ja,
ja. Genau. Also natürlich, diese, es gibt süße Worte, die verletzen, und es gibt auch böse Worte, oder wie soll man das sagen, Schimpfworte, die man liebevoll unter guten und engen Freunden anwenden kann. Ja, es geht also darum, ob unsere Worte jemand anderen verletzen oder nicht. Darum geht es.
Aber das ist so heilsam für einen selber, wenn man das mal lernt, so dieses Positive und dieses andere alles wegzulassen.
Also ja.
Ich finde das so, ja, wie soll ich sagen,
erleichternd.
Gut, ja.
Ja, natürlich. Ja. Ja, ja, weil es erzeugt ja Prägungen in unserem Geist. Und wenn wir uns als jemand erleben, der wirklich freundlich und aufrichtig,
aus dem ganzen Herzen.
Genau,
ja.
Von Herzen gut redet, dann ist das ein schönes Karma.
Also wir haben zum Beispiel die Diskussion gehabt mit dem Lieberschreiben. Also lieber Helmut oder lieber so und so. Und in der Arbeit schreiben sie auch manchmal liebe Frau Liedtke Himmler. Und man sagt immer, oh. Und ich sage, doch, sie meinen es ehrlich. Ich verstehe das jetzt. Ne?
Ja.
Also.
Ja. Ja. Genau, und das ist immer die Frage, was wir selber damit meinen. Okay, in den klassischen Texten gibt es nur eine negative Emotion, die als heilsam erkannt wird, und das ist das Bedauern. Alles andere hat eine schlechte Prägung zur Folge. Also dieses Sagen, oh je, das hätte ich nicht tun sollen. Ich hätte nicht lügen sollen. Ich weiß, dass ich durch die Lüge nicht bekomme, was ich mir wünsche. und alle anderen negativen Emotionen uns selbst und anderen gegenüber führen zu keinem guten Resultat und deshalb sollten wir sie vermeiden. Aber das gehört jetzt nicht unbedingt zur 6. Nächster Punkt ist die 7, die nutzlose Rede, das leere Geschwätz oder Klatsch.
Überspringen machen wir nicht.
Du schaust nicht Fernsehen, du tust nicht Radio hören, die Zeit kennst du nicht.
Ja, also ich fange mal mit der guten Nachricht an. Dafür gibt es jede Menge Ausnahmen.
Genau, Smalltalk in einer Gesellschaft, damit
der andere sich wohlfühlt, genau. Bei einer Feier, bei dem Mittagessen auf der Arbeit oder so. Und die anderen würden sich wirklich ausgesprochen unwohl fühlen, wenn man jetzt mit ernstem Gesicht nur daneben sitzt und schweigt. Ja? Und alles an einem abprallt, weil es doch nur unnütze Rede ist. Also das würde auch nicht zu einem guten Ergebnis führen. Also wenn es anderen hilft, sich wohlzufühlen und sich zu entspannen, dann, das ist ein Beispiel für eine Ausnahme.
Das ist ja dann auch keine nutzlose Rede.
Genau, stimmt. Ja, genau. Dann wird es hilfreich. Ja. Ja. Und es ist normalerweise ja nicht so, dass wir stundenlang im Flur stehen und über 20 Leute herziehen. Aber wir sollten uns bewusst sein, dass das meiste, was wir sagen, einfach Zeitverschwendung ist für uns und die anderen, die uns zuhören müssen. Das meiste ist vollkommen uninteressant. Das war jetzt die negative Botschaft. Aber die allerschlimmste Art von nutzloser Rede ist, wenn wir unsere Gebete oder Mantren runterleiern und nicht bei der Sache sind. Das ist das stärkste Karma dazu. So, und bei all diesen 10 Handlungen ist es sehr wichtig, dass wir nicht ins Extrem fallen und uns als schlechte Menschen fühlen, wenn wir das tun. Ne? Sondern wir sollten in gesunder und maßvoller Weise versuchen, unser Verhalten zu verändern. Also auch in guter und freundlicher Weise mit uns selbst daran arbeiten. Nicht extremistisch werden oder uns klein oder schlecht machen. Denn das lähmt uns, anstatt uns Kraft zu geben. Und das wiederum führt eher zu schlechtem Karma. Also wir sollten gut und freundlich und vor allem auch geduldig mit uns selber sein. Und natürlich mit anderen auch. Und wir sollten uns nicht schuldig fühlen, sondern wir sollten intelligentes Bedauern fühlen, weil das uns die Kraft gibt, uns zu verändern. Als Buddhistin weiß ich, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe einen unheilsamen Samen in meinem Geist gepflanzt, weil ich ein Verständnis von Ursache und Wirkung habe, habe ich das erkannt. Also ich weiß, dass die Lüge in eine unangenehme Erfahrung reifen wird und nicht zu schnellem Geld. Und wenn ein schlechtes Gefühl nicht dazu führt, dass wir uns verbessern, dann ist es nicht heilsam, dieses schlechte Gefühl. Und wir sollten es zumindest nicht bewusst nähren. Ne? Es hilft uns nicht, wenn wir uns depressiv und klein und nutzlos fühlen. So, die Nummer 8 ist Begehren, der Wunsch zu besitzen, was andere haben, auf negative Art. Das ist die Wurzel von Eifersucht und Konkurrenz. Man möchte das Gute, das andere haben, für sich selber. Und das kann Besitz sein oder Fähigkeiten oder Ansehen, Schönheit, was auch immer. Man möchte das selber haben und ist in der Folge bereit, dafür etwas Schlechtes zu tun. Und auch hier geht es um die kleinen Dinge. Wir sind eifersüchtig, weil jemand mehr Aufmerksamkeit erhält als wir zum Beispiel. Und dann fangen wir an, auf die Person, auf die wir eifersüchtig sind, mit anderen Augen zu schauen. Und dann plötzlich fallen uns ihre Fehler viel mehr auf. Ja, das sind, und schon haben wir ein Rad des Leidens erzeugt. Die Nummer 9, Schadenfreude. Die Definition von Ken Rinpoche ist, sich zu freuen, wenn anderen etwas Schlechtes passiert oder ihnen etwas misslingt. Eine klammheimliche Schadenfreude. Und wir sollten eigentlich traurig sein oder Mitgefühl empfinden, wann immer anderen etwas Schlechtes passiert. Und Nummer 10 ist Ignoranz. Das ist die falsche Weltsicht, die alle anderen 9 verursacht und durchdringt. Wann immer wir denken, dass etwas oder jemand, und sei es auch nur 1%, aus sich selbst heraus existieren würde und nicht eine von uns kommende Projektion ist, die uns von unseren vergangenen Handlungen aufgezwungen wird, dann ist das Ignoranz. Okay. Könnt ihr noch oder brauchen wir eine kurze Pause?
Wie lange würdest du noch machen?
Ja, so eine halbe Stunde geht noch, ja? Oder?
Ja.
Gut, super. Also, dann kommen wir jetzt zur Frage, wann Karma reift. Und das Resultat kann zu uns in 3 Zeiträumen kommen.
Zum,
wann Karma reift. Also, zum einen in diesem Leben. Karma, das wir in diesem Leben sehen. Wir machen etwas sehr Kraftvolles und wir erleben das Resultat noch bevor wir sterben. Und diese Einteilung wird übrigens von allen Schulen akzeptiert. Meister Gulchu Dharma Bhadra, einer der großen Lehrer unserer Linie, sagt, das ist die Grundlage für Tantra. Und das wiederum heißt, es gibt Hoffnung. Dann gibt es Karma, das im nächsten Leben reift. Wir können auch sagen, Karma, das unser nächstes Leben bestimmt. Und schließlich gibt es Karma, das danach kommt. Also alles ab dem übernächsten Leben. Und was bestimmt nun, ob ein Karma in diesem oder im nächsten oder ab dem übernächsten Leben reift? Zum Beispiel, genau.
Die,
genau, also wir haben jetzt hier schon die Coffee Meditation, also das sich erfreuen. Dann wurde das karmische Objekt genannt.
Und die Intention.
Genau, und die Intention.
Und Tantra.
Und Tantra, genau. Und, aber es ist, die Motivation ist wirklich einer der wichtigsten Faktoren.
Intention oder Motivation? Oder Geist?
Gibt es einen Unterschied, ja. Jetzt im Ernst?
Ja, Motivation oder Intention?
Sind zwei verschiedene Sachen. Unsere Motivation. Meine Intention, also in dem Zusammenhang habe ich den Unterschied jetzt nicht so ganz. Also ich mache etwas mit einer bestimmten Intention.
Mein Beweggrund,
meine Absicht. Mhm. Ja, genau, vielleicht bleiben wir dann bei diesen Worten. Genau. So, und wenn mein Beweggrund, etwas zu tun, außergewöhnlich stark ist, dann wird dieses Karma wesentlich schneller reifen. Und Tantra zum Beispiel muss mit einem wirklich außergewöhnlichen Beweggrund praktiziert werden. Dann haben wir die Chance, in diesem Leben die Erleuchtung zu erlangen und alle anderen karmischen Samen können nicht mehr reifen. So, dann das zweite war das karmische Objekt, also die Person, die beteiligt ist. Das heißt, wenn du eine Scheibe Brot hast und du hast die Wahl, dann gib das Brot einem Obdachlosen und nicht dem Hund. Weil? Nicht, weil der Hund ein schlechtes Wesen wäre, sondern weil der Mensch die Chance hat, in diesem Leben die Erleuchtung zu erlangen. So, und was sind andere kraftvolle karmische Objekte? Die Eltern. Die Eltern, genau.
Menschen, die vielen anderen helfen können.
Ja, genau. Also die Eltern, dann Menschen, die vielen anderen helfen können.
Dann die, ich glaube auch die Lehrer. Unsere Lehrer. Der Buddha selbst.
Der Buddha selbst.
Aryas und Ahats.
Genau, Aryas und Ahats.
Menschen, die mir schon viel geholfen haben.
Ja, genau, wie zum Beispiel die Eltern, aber eben nicht nur die Eltern, alle, die mir bereits geholfen haben.
Ja, und Menschen, die in großer Not sind.
Genau, und Menschen, die wirklich in großer Not sich befinden und ich bin vielleicht auch noch die einzige Person weit und breit, die helfen kann. Okay, also, eine außergewöhnliche, starke, und jetzt verwende ich das Wort Motivation, eine außergewöhnlich starke Motivation und ein sehr starkes karmisches Objekt sind die zwei Faktoren, die dafür sorgen können, dass das Karma noch in diesem Leben reift. So, hattest du gemeint, die Person selbst, die das Karma erzeugt, die diese Handlung ausführt, oder das karmische Objekt? Du warst beim karmischen Objekt. Wunderbar. So, und jetzt kommen wir zu der Person, die das Karma selber ausführt. Und auch da ist deine Antwort gültig. Bei einem Arhat oder bei einem Arya, ja, reifen die Samen wesentlich schneller als bei uns normalen Menschen. So, ein weiterer Faktor ist Karma, das wir immer und immer wiederholen. Auch das wird schneller reifen. Und Karma kann sehr schnell reifen, innerhalb von wenigen Minuten. Es gibt Karmas speziell in Verbindung mit Tantra, die sofort Wirkung zeigen. Okay.
Was ist mit Wiederholen gemeint?
Wenn du eine Handlung immer und immer wieder aus ja, genau. Ja, dann wird es zur Gewohnheit. Du bist großzügig, bist großzügig. Dann ist der Same, ja, natürlich viel, viel stärker. Der Same für Wohlstand, der zu dir zurückkommt, wird immer wieder gefüttert und reift wesentlich schneller.
Und die fünf unmittelbaren Missetaten, oder?
Die auch, genau. Ja, aber die eher, also die reifen ja nicht in diesem Leben, sondern die haben die nächste, deren Folge ist die nächste Wiedergeburt, wo wir wiedergeboren werden, ne? Ja, ich glaube, da kommen wir eh noch zu, aber lass uns das ruhig jetzt machen.
Spaltung in der Sangha verursachen, einen Arhat töten, einen Buddha verletzen, Vater töten, Mutter töten.
Genau, in dieser Reihenfolge.
Danke.
Okay. Dann ist eine weitere wichtige Unterteilung, in welche vier Arten Karma reift. Zum einen bestimmt es unser nächstes und unsere zukünftigen Leben. Nehmen wir als Beispiel, dass man jemanden getötet hat. Mit allen vier Pfaden präsent, über die wir aber noch sprechen werden. Die erste Konsequenz ist, dass man im nächsten Leben in einem der unteren Reiche geboren wird. In einem der Höllenreiche, als Preter oder im Tierreich. Gibt es die Hölle, in der wir wiedergeboren werden, jetzt in diesem Moment?
Ja, ja.
Die Hölle, in die du wiedergeboren wirst, gibt es jetzt nicht, sondern die wird in dem Augenblick erschaffen, in dem unser Karma reift, in dem das Karma sich verändert und in eine Höllenprojektion reift. Das Karma, ein bestimmter Mensch zu sein, endet und im nächsten Moment finden wir uns in der Hölle wieder, die in jenem Moment entsteht. Und es ist kein bestimmter Platz, an dem wir uns begeben. Ja, unser Karma erschafft die Hölle und zwingt uns zu dieser Wahrnehmung.
Die Menschen in Syrien, also für mich ist das die Hölle, wenn ich sowas im Fernsehen sehe. Ist es dann auch deren Karma, dass sie das sein müssen?
Nein, es ist dein Karma. Es ist dein Karma, dass du das wahrnimmst. Und wenn andere das mit dir wahrnehmen, dann teilen wir dieses Karma. Aber es ist dein Karma.
Und was ist mit den Menschen?
Die sind wie, doch, natürlich gibt es diese Menschen. Aber wie du sie wahrnimmst, das kommt zu 100% von dir. Sind sie deshalb weniger real? Nein. Ist das Leiden deshalb weniger real? Nein. Und aus diesem Grund musst du auch alles dafür tun, damit sich dieses Karma verändert, indem du ihnen hilfst und indem du bei dir selber schaust, welches Karma du noch bereinigen musst.
Das führt ja nun dazu, dass das aus meinem Leben dann verschwindet, wenn ich es bereinigen kann.
Ja, genau. Ja. Wenn sich dieses Karma erschöpft hat.
In meinem Leben. Das heißt aber, dass es ja für andere durchaus noch vorhanden ist, ja? Möglicherweise.
Das sind ja auch deine Projektionen.
Also, wenn, wie soll ich sagen, wenn sich dieses Leiden in deiner Welt komplett nicht mehr zeigt, dann bedeutet das, dass du dieses Karma bereinigt hast. Und dann wirst du weder Menschen, die dieses Karma erleiden müssen, sehen, treffen oder von ihnen hören, ja, noch direkt du selbst das erleiden müssen. Weil dieses Karma ist beendet. So. Und wenn du das gesamte Karma, das gesamte Leiden beendet hast, dann bist du zum Buddha geworden. So, und dann hast du die Möglichkeit, in diese anderen Geistesströme direkt zu blicken.
Ja.
Was du jetzt wahrnimmst, sind die Projektionen des eigenen Karmas. Und nur als Buddha kannst du diese Geistesströme direkt sehen und kannst dann helfen.
Okay, das ist also wirklich eine völlig andere Realität, wenn man so will. Ne? Also, es ist dann wenn der Buddha zum Beispiel das sieht, dann ist es nicht mehr eine Projektion, sondern er schaut direkt
in die Geistesströme der Menschen. Ja.
Das ist schon geil.
Ja. Ja, genau.
Ich muss meine Frage wieder stellen, mit der ich mich aufhänge immer wieder, nämlich mit der Selbstexistenz der Geistesströme.
Ach.
Weil das widerspricht sozusagen dem Konzept also mit dem beschäftige ich mich immer wieder,
ja,
wie es dann sein kann, dass die anderen Geistesströme ohne mich existieren. Und wie es dann noch eben...
Okay, also dazu jetzt nur so viel, weil das ist ein weites Feld. Ja? Das ist ja auch mein Thema, ja, die Geistesströme. Aber wir sagen ja nicht, niemals, Geistesströme würden nicht existieren. Also im Gegenteil, ich habe ja vorhin den Buddha zitiert, der sagt, es, ne, die existieren und so weiter. Was wir sagen in unserer Schule, sie existieren nicht auf die Weise, auf die wir denken, dass sie existieren. Und das schließt auch unseren eigenen Geistesstrom ein. Und damit kann man vielleicht auch anfangen, ein bisschen zu arbeiten oder drauf rumzukauen. Ja, also die Silvia, die ich jetzt wahrnehme, die gibt es gar nicht. So, aber das heißt nicht, dass es mich nicht gibt. Ja? Ich weiß ja, ich merke ja, dass es mich gibt. Aber es gibt mich nicht in der Weise, in der ich normalerweise von mir denke. Ja? Und das ist der Schlüssel. Und jetzt kommen wir zurück. Jetzt kommen wir zu zwei. Jetzt muss ich mal schauen, was eins war.
Bestimmt unsere nächste Wiedergeburt.
Ach ja, genau. Da ja, brauche ich doch gleich wieder ein bisschen.
Wiedergeburt in den drei Weichen, in den niedrigen vier Arbeiten.
Genau, das letzte war, glaube ich, die Frage mit der Hölle, ja?
Ja.
Genau, und die entsteht dann... wenn das Karma reift. Okay, und selbst, also es geht jetzt immer noch um die Folge davon, dass man einen Menschen getötet hat. So, erste Runde, untere Reiche, wie oft auch immer. Ja? So, und dann selbst später, wenn man als Mensch wiedergeboren wird, hat man eine schwache Gesundheit, ist immer krank, hat chronische Krankheiten oder... Man wird bedroht und lebt in einer gefährlichen Gegend. Das sind die persönlichen Konsequenzen. Die dritte Konsequenz ist, dass man zu einer Handlung immer wieder neigt. Und schließlich... Die Konsequenz Nummer 4 ist unsere Umwelt. Ich glaube, im DCI ist die Folge ein bisschen anders, aber hier ist es die Nummer 4 und das ist unsere Umwelt. Ja, also es gibt Bandenkriege in der Stadt oder Krieg bricht aus in unserem Land oder unser Land wird immer wieder angegriffen von außen, Terroranschläge. Ja. Wir leben in einer gefährlichen und brutalen Welt. Das Essen ist nicht nahrhaft, das Wasser nicht gut, Getreide reift nicht und so weiter. Und weitere Beispiele für die Hausaufgaben sind im Reading. So, und wichtig dabei ist auch, dass Karma nicht objektiv ist. Das heißt, die gleiche Situation oder Umgebung, die gleiche Stadt, das gleiche Wetter haben unterschiedliche Wirkungen auf verschiedene Leute. Ich hatte vor einem Public Talk in Hamburg gerade mit Geschela darüber gesprochen, dass für mich das Hamburger Wetter sehr angenehm ist. Dass ich es mag, es ist sehr oft klar und hat so einen frischen Wind und das ist sowas ganz Köstliches, ja. So, und am Abend beim Public Talk kam eine Frage aus dem Publikum, wie man jetzt mit Karma denn dieses furchtbare, nasskalte und deprimierende Wetter in Hamburg verändern könnte. Und ich empfinde das wirklich überhaupt nicht so. Also, da gibt es kein gutes oder schlechtes Wetter, ja, sondern ob wir etwas oder eine Person als gut oder schlecht empfinden, ist zu 100% abhängig von unserem Karma. Schaut euch diese Stammwählerschaft von Trump an. Die sind allen Ernstes zu einem Großteil noch immer der Meinung, das, was er macht, würde vielen Amerikanern helfen. Ja? Obwohl jetzt zum Glück die Zustimmung sinkt.
Ja.
Aber, ja genau. Da. Das heißt, wenn gutes Karma, also subjektiv gutes Karma reift, dann fühlst du dich gut. Und wenn schlechtes Karma reift, fühlst du dich schlecht. Unabhängig von vermeintlich objektiven Kriterien. Man kann sich in der allerschönsten Urlaubslandschaft total einsam und traurig fühlen. Okay. Kommen wir zur Präsentation von der Nur-Geist-Schule. Als erstes müssen wir klären, was nur Geist nicht heißt. Und das heißt nicht, dass alles nur in unserem Geist stattfinden würde und deshalb nicht real ist. Das heißt es nicht. Was Lord Buddha mit das Universum ist nur Geist gemeint hat, ist negativ formuliert, dass die Welt durch Karma erschaffen wurde und nicht durch einen Schöpfergott. Und positiv formuliert, dass Geist das Wichtigste ist für das Erschaffen und Reifen von Karma. Ja, zack.
Kurze Frage. Die Nur-Geist-Schule, behaupten die innerhalb dieser Schule, dass die Dinge real existieren oder sagen die schon, dass es nur in ihrem Geist existiert?
Nein, was die sagen, kommt gleich. Es ist ein typischer Fall von warte ab.
Okay.
Okay, also.
Geist ist das Wichtigste. Das
genau, also so positiv formuliert. Oder die Aussage ist, das Universum ist nur Geist. So. Und die Erklärung dazu, positiv formuliert, ist, Geist ist das Wichtigste für das Erschaffen und Reifen von Karma. Und negativ formuliert, die Welt wurde durch Karma erschaffen und nicht durch einen Schöpfergott.
Warum ist es negativ?
Weil da nicht dabei ist. Okay. Also eine Verneinung. In dem Sinne negativ, nicht irgendwie böse oder so. Okay, und jetzt kommt der Stift. Führt kein Weg dran vorbei. Also, das ist ein silberner und blauer Zylinder. Er ist leer, blank. Das Ding hat keine eigene Identität. Ein Eskimo aus dem 12. Jahrhundert, Elke, weiß nicht, was das ist. Er sieht nur eine zylindrische Form mit zwei Farben. So, aber wir Menschen des 21. Jahrhunderts, wir sehen darin einen Stift. So, dann kommt ein Welpe ins Spiel und fängt sofort an, daran rumzukauen. Genau. Wer hat recht?
Alle und keiner.
Genau, in dem Fall alle drei, weil ich habe auch von dem Eskimo gesprochen, ja. Also, alle drei haben eine Zema, eine gültige Wahrnehmung. Alle drei Wesen projizieren jeweils ihre eigene subjektive Identität auf diesen Zylinder. Und die wichtigste Frage dabei ist, wo kommt diese Projektion her?
Von jeweils dessen eigenen Geist.
Ja, genau. Von ihrem Karma. Das Objekt ist leer und das Karma zwingt uns, das als Zylinder, Stift oder Kauspielzeug wahrzunehmen. Und wir können uns noch so abmühen. Wir können daraus keinen Schokoriegel machen. Das ist nicht möglich. Ja. Weil ich leider in diesem Moment kein Karma für einen Schokoriegel habe. Der Zylinder ist leer, es ist wie eine Leinwand und unser Karma zwingt uns die Projektion auf. Und wie wir uns gegenüber diesem Film verhalten, bestimmt, ob wir die Erleuchtung erlangen oder nicht. Wenn wir ärgerlich werden in bestimmten Momenten, dann werden wir leiden. Die Nurgeistschule sagt, wir nehmen etwas wahr, wenn ein karmischer Same in zwei Dinge reift. Und die zwei Dinge sind ja eigentlich dann drei Komponenten, aber erstmal sind zwei Dinge das Bewusstsein und das Sinnesorgan. Angenommen, wir haben ein Karma erschaffen, in dem wir jemanden angeschrien haben. Was wird passieren?
Irgendjemand wird irgendwann zurückgeschrien.
Genau. Wir werden angeschrien und zwar nicht einmal, sondern wir erleben das häufiger. Und was passiert genau in dem Moment, in dem uns jemand anschreit? Und hier gibt es drei Elemente, die beteiligt sind. Ja, es gibt eine Skizze davon in den Classnotes. Das erste Element ist das Bewusstsein. In unserem Gehirn gibt es ein Bewusstsein für das, was wir wahrnehmen. Zum Beispiel das, was wir sehen. Augenbewusstsein oder Sehbewusstsein muss es vielleicht besser heißen. Wir sind uns jedes Mal, wenn unsere Augen Formen und Farben wahrnehmen, dessen bewusst. Den Grad dieser Bewusstheit können wir durch unsere Aufmerksamkeit steuern. Aber die Tatsache von Bewusstheit dessen, was wir sehen, die bleibt. Und das ist damit gemeint. Die Bewusstheit dessen, was wir über die Sinne wahrnehmen. Heiß, kalt. Ja? So, das zweite Element ist das Sinnesorgan an sich. Wir haben das Sinnesorgan Auge zum Beispiel, mit dem wir Daten wahrnehmen über die Nervenzellen, Photorezeptoren und so weiter. Und diese Daten werden dann über Nervenbahnen ans Hirn weitergeleitet. Das ist das zweite Element, das Sinnesorgan. Und das dritte Element sind die Daten. In unserem Beispiel sehen wir das rote, verzerrte Gesicht von jemandem, der uns anschreit. Farben und Formen. Und mit diesen Daten arbeitet unser Gehirn. Es nimmt erstmal wahr, rotes, verzerrtes Gesicht vor uns zu sehen. Ja? noch keine Interpretation. Das ist der erste Moment unserer Wahrnehmung. Die Mind-Only-School sagt, jetzt gibt es noch ein zusätzliches Bewusstsein, ein Basisbewusstsein, in dem alle karmischen Samen gesammelt und aufbewahrt werden. Ja? Und dort bleiben sie, bis die Zeit für sie gekommen ist, zu reifen. Und dieses Basisbewusstsein heißt Kunshi. Da sitzt also ein kleiner karmischer Same und wächst und beginnt in ein Resultat, in ein Erlebnis zu reifen. Und der Name für den geistigen Samen ist Bakchak, genau. Bakchak ist ein geistiger Same. Also der Bakchak oder karmischer Same bleibt im Kunshi, dem Basisbewusstsein, bis das Erlebnis reift. Und der Bakchak erzeugt das Bewusstsein eines roten, verzerrten Gesichts. Also, Das Basisbewusstsein Kunchi ist der Ort, an dem die Bakshaks sind. Und der Bakshak verändert das Kunchi, der verändert das Kunchi in das, was wir als unser Auge wahrnehmen. Es ist alles Bewusstsein. Und es gibt keine Formen außerhalb unseres Bewusstseins, das sagt die Mind-Only-Schule, die Nur-Geist-Schule. Jedes Mal, wenn wir etwas sehen, sehen wir unser eigenes Bewusstsein, das die entsprechende Form angenommen hat. Wir sehen immer nur unseren Geist und es gibt keine äußeren Formen, nur Geist. Und dieses Beispiel bezieht sich jetzt auf das Sehen, aber das gilt natürlich für alle anderen Bewusstseinsformen ebenfalls. Ohr, Nase, Zunge, Körper und Geist. Und Geist, mit Geist ist hier gemeint das Bewusstsein für unsere eigenen Gedanken. In der Nur-Geist-Schule bedeutet die Leerheit, dass ein und derselbe karmische Samen, der in unserem Basisbewusstsein reift, alles erschafft. Ein karmischer Same erschafft das Bewusstsein, das eine verärgerte Person wahrnimmt. Es erschafft das Auge, der gleiche karmische Same erschafft das Auge, das die verärgerte Person sieht. Und der gleiche karmische Same erschafft die verärgerte Person selbst. Es gibt keinen weiteren Samen und keine andere Substanz, die beteiligt wären. Das Wahrnehmen und das Objekt, das wir wahrnehmen, entstammen einem Samen. Und das ist die Erklärung der Nur-Geist-Schule. Es existiert nichts außerhalb des Bewusstseins. Und das an keiner Stelle wird hier gesagt, dass es deshalb weniger real wäre. Ja? Es ist nur eine Frage, wie die Samen reifen. Ja. Ja. So, und kollektives Karma bedeutet, dass immer, wenn wir zusammen mit anderen etwas tun, wie zum Beispiel heute zusammen zu studieren, dass wir zukünftig zusammen ein Resultat erfahren werden. Zum Beispiel jeder in Deutschland hat das Karma, in einem der reichsten Länder der Erde zu leben. So. Und ob es auch eines der schönsten Länder der Erde ist, ist auch wieder abhängig von unserem Karma. Und wenn wir sterben oder ins Ausland ziehen, haben wir dieses Karma verloren. Also das erschaffene Phänomen ist vorüber, das Karma hat sich erschöpft. So, und zur Wiederholung. Der Sehende und das, was er sieht, kommen vom gleichen karmischen Samen. Der Sehende ist unser Bewusstsein. Was er wahrnimmt, ist unser Auge bzw. der Sehsinn und gleichzeitig das Objekt, das wir sehen. Und ob das ein positives oder negatives Erlebnis ist, hängt von unseren Handlungen der Vergangenheit ab. Durch diese Handlungen erzeugen wir entweder eine wütende Konfrontation oder einen guten Freund. Okay. Was sehen wir wirklich, wenn wir auf diesen Computer schauen? Nach der Nur-Geist-Schule.
Ein Stück Metall.
Genau. Wir sehen etwas, was sich als Computer zeigt, also als Stück Metall. Und das ist Kunchi, das sich durch den Einfluss eines karmischen Samens als Wahrnehmender, als Sinnesorgan und als Computer zeigt. Bewusstsein schaut auf Bewusstsein, das sich in einer bestimmten Form darstellt.
Weil auch der Computer Bewusstsein ist. Weil es aus meinem Kutschi kommt.
Genau, genau, genau. So, und jetzt nochmal die Frage, wie wird ein Same gepflanzt? Wie entsteht ein Bakchak? Angenommen, wir schreien jemanden an. Und wenn wir damit fertig sind, wenn wir damit aufhören, wird die Energie dieser Handlung in Form von einem Bakchak in unser Kunshi transferiert. Jetzt hast du eine ganz dringende Frage.
Ja, das ist vielleicht total blöd. Aber das, was du jetzt erklärt hast, ist das unsere Sicht? Also
nicht ganz.
Nicht ganz. Okay, danke. Passt.
Nicht ganz. Nicht ganz, aber viel von dieser Art, wie wir zum Beispiel einen karmischen Samen pflanzen und so weiter, das teilen wir mit der Mind-Only-Schule.
Aber das ist es jetzt noch nicht gewesen, da kommt noch was.
Zum einen kommt noch was, genau, und das ist trotzdem die Sicht der Mind-Only-Schule, die wir als Prasangika aber zu einem Großteil teilen, aber nicht 100%.
Ja, okay.
Genau, also zum Beispiel Kunshi kommt bei uns nicht vor.
Ist bei uns ein,
Genau. Mhm. So, also nochmal. Wenn ich fertig bin, damit jemanden anzuschreien, dann wird diese Energie der Handlung in Form von einem Bakchak in mein Kunshi transferiert. Und wir können auch von Prägung sprechen. Wenn wir aufhören mit dem Schreien, ist eine Prägung entstanden und die dann in Form eines karmischen Samens, einer Blaupause für ein künftiges Ereignis im Kunshi abgelegt wird.
Prägung ist dann Energie der Handlung.
Die Energie der Handlung prägt unseren Geist, so wie hier du den Fingernagel siehst. Ja, genau. So, ein Bakchak ist ein energetisches Potenzial, das in unserem Bewusstsein abgelegt wird und sich in jedem Moment verändert und fortsetzt, wie alles andere auch, ne? Wie jede Zelle unseres Körpers. Was die Natur des Bakchaks in unserem geistigen Strom verändert oder beeinflusst, ist zum einen unsere Motivation, zum anderen das Objekt, gegenüber dem wir die Handlung begangen haben, und ob wir es bereuen oder bereinigen oder uns daran erfreuen. Und auch wenn wir während der Handlung unsere Haltung dazu verändern, entsteht ein anderer karmischer Same. Wenn wir uns zum Beispiel plötzlich bewusst werden, oha, ich verhalte mich ja, als gäbe es einen Chef mit inhärenter Natur, der mich anschreit, und versuche dann meine Reaktion zu stoppen, dann ist der Same natürlich von ganz anderer Beschaffenheit und schon längst nicht mehr so stark, weil sich da ein Element der Weisheit hineingeschlichen hat. Und schließlich, wenn die Umstände reif sind, dann wird der Same in die Wahrnehmung einer Situation reifen. So. Jetzt können wir gerne eine Pause machen. Ist alles klar oder warum hat dein Computer gepiepst? Gab es Fragen? Oder?
Nein, ich will jetzt eine Neustadt, sagt er gerade.
Gut, gut, sehr gut, gutes Timing. Also wir müssen ja, warte, ich muss mal eben schauen. Ich glaube, wir können 20 Minuten Pause machen und dennoch ganz. Ja, genau. Um 15:15, genau. Und wir werden trotzdem pünktlich fertig.
Gut, also.